Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode in unserer Miasmin-Reihe. Ich habe die Freude, heute Theresia Klotz, die ich auch in Gauting jetzt ganz persönlich kennenlernen durfte. Wir haben uns also gerade erst persönlich gesehen. Das ist immer schön, wenn man sich auch live kennt und nicht nur hier über online. Aber ich habe die große Freude, dass Theresia Klotz im Podcast ist und mit mir ein bisschen über Miasmin reden wird. Bevor ich da mehr einsteige, Theresia, sage ich erstmal Hallo, herzlich willkommen im Podcast.
Guten Morgen.
Theresia ist ja im ersten Bildungsgang Sozialpädagogin und hat lange mit Erwachsenenbildung gearbeitet, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und hat dann auch verschiedene andere Ausbildungen in dem Bereich gemacht und ist ja dann irgendwie nach und nach in die Homöopathie gekommen. Die den Podcast schon lange kennen, wissen, das werden wir uns jetzt gleich mal vorknüpfen. Also deshalb geht auch gerade die erste Frage an dich: Wie bist du eigentlich zur Homöopathie gekommen?
Also direkt zur Homöopathie gekommen bin ich, ohne es zu wissen. Ich habe nach einer Lebenskrise homöopathische Mittel bekommen von einer Ärztin. Also so das typische Trennung, ne? So im jungen Alter. Und jeder, der schon mal deinen Podcast gehört hat, hat was gehört über Kummer, ne? Und dann habe ich halt die Kummermittel bekommen und die haben mir sehr, sehr gut getan. Und ich habe gemerkt, dass ab diesem Zeitpunkt irgendwie mein Leben sich in eine andere Richtung entwickelt hat. Also das war die erste Begegnung. Dann direkt konfrontiert worden mit in die Homöopathie zu gehen, bin ich in meiner Heilpraktikerausbildung. Ich hatte die Vorstellung, selbstständig tätig zu sein. Und dachte damals, Eltern beraten mit den Kindern, die frühe Lebenszeit, Erziehungsberatung. Und deshalb als Sozialpädagogin kannst du das nicht einfach so machen. Du brauchst den Heilpraktiker dazu. Und dann hat meine Supervisorin gesagt, wenn du den Heilpraktiker machst, dann mach doch den großen Heilpraktiker. Dann steht dir alles offen. Und dann habe ich also diese Ausbildung gemacht und dann war eine sehr charismatische Heilpraktikerin da, die eine Einführung gegeben hat in die Homöopathie. Und ich saß da drin und habe mir gedacht, ja, das wollte ich doch schon immer. Und so bin ich zur Homöopathie gekommen. Und wie die Zufälle so schön sind, habe ich über Anne Schatte erfahren, dass das Homöopathieforum gegründet wird und dass sie eine Schule machen wollen. Und diese Schule wird im Jahr darauf, im April 92, glaube ich, war das, 91 oder 92, wird es beginnen. Und da wollte ich unbedingt drin sein. Das war meine Motivation, ganz intensiv zu lernen, mich auf den Hosenboden zu setzen und die Schulmedizin richtig reinzupauken. Und mit Glück habe ich auch gleich die erste Prüfung bestanden und konnte dann sofort einsteigen in die Ausbildung in Gauting. Und nach der Ausbildung im April haben wir beendet und im Mai habe ich meine Praxis eröffnet. Und
Super.
seitdem bin ich als Homöopathin tätig, ganztags vom, ja, die ganze Woche und unterrichte ja auch und gebe Seminare. Und das mache ich jetzt seit 33 Jahren.
Wow. Sehr schön. Ja, bei den Kummermitteln, da ist mir gerade ein Link aufgegangen. Du hast ja den Artikel, den ich gelesen habe in dem HZ über Miasmin, wo wir nachher noch drüber sprechen werden, zusammen mit der Dorit Zimmermann geschrieben. Und sie hat ja ein tolles Kummerbuch rausgegeben, nämlich diese, ich weiß gar nicht, wie der Titel ist, aber ich sag mal so 77 Alternativen zu Nat Mur. So.
Ja.
Hast du das auch gelesen? Ich nehme an, ja.
Ja, natürlich, das steht bei mir im Bücherschrank drüben. Das Wichtige ist halt, immer dahinter zu blicken. Was ist die Geschichte dahinter? Ne? Was drückt der Kummer wirklich aus? Und da zu differenzieren. Also mich interessiert sehr, was dahinter steht. Es hat mich schon immer interessiert. Weil ich habe gesagt, also Geschichte konnte ich mir nie merken, schon in der Schule. Ne? Da muss ich immer nachgucken. Aber was ich mir immer merken konnte, waren Menschen und ihre Geschichten. Und so bei Kummer oder auch bei anderen Themen, also die Geschichte dazu, aber noch mehr. Was ist das Erleben hinter der Geschichte? Das interessiert mich am allermeisten, ne?
Ja, das ist ja auch das Spannende an der Homöopathie eigentlich, ne? Wenn man dieses Buch zum Beispiel mal lesen würde, wenn wir jetzt gerade dabei mal
Ja.
sind, man hat ja vielleicht als Patient oft das Gefühl, ja, komm, es gibt Kummer und es gibt irgendwie Trauer und so, und dann war es das, ne? Und ich finde, wenn man in diesem Buch liest, dann kriegt man relativ schnell einen sehr differenzierten Blick, also auch für Leute, die jetzt keine Homöopathen sind, sagen wir mal, blenden wir mal die ganzen Mittelnamen aus, sondern schauen uns 77 verschiedene Arten der Kummer und Trauer an, von einer hochakuten bis zu einer Phase, die schon lange versteinert ist, über Jahrzehnte zurückliegend und so weiter. Also man kriegt ja auch einen sehr differenzierten Blick in diese Thematik, auch als Außenstehender. Das fand ich immer interessant, dass diese Individualität uns nachher so nah an den Menschen und auch zur Menschlichkeit bringt und man einen schönen Blick darauf kriegt, dass eben nicht alle gleich sind.
Ja, die einen, die schreien es raus, die anderen vergraben es in sich, die anderen werden hart dadurch, die anderen sind so verletzt, ne? Es ist so individuell und das rauszuarbeiten mit den Menschen, das ist einfach ganz, ganz entscheidend.
Und ich glaube auch, vielleicht, da kannst du sicher noch mehr sagen als ich nach 33 Jahren, ich glaube, dass das auch genau das ist, was die Leute oftmals auch suchen, wenn sie beim Homöopathen länger bleiben. Also dieses tiefe Verständnis auch, wenn ich mal jemanden habe, der nicht nur die Geschichte einmal gehört hat und sie vielleicht jetzt psychologisch analysiert oder medizinisch diagnostiziert hat, sondern auf einer homöopathischen Art wirklich verstanden hat und dann vielleicht sogar noch ein gutes Mittel gegeben hat. Das ist auch etwas, wo wir dann auch dranbleiben wollen in dieser Geschichte, wenn wir dann arbeiten, immer auch getragen zu sein von diesem Verständnis durch den Therapeuten.
Ja, ich denke, das ist ganz, ganz entscheidend, weil eine Anamnese oder ein Folgegespräch ist für mich entscheidend, einfach den Raum zu öffnen. Den Raum zu öffnen, ohne, wie sagt Hahnemann, ohne Vorurteil, der vorurteilsfreie Beobachter, wirklich den Menschen zu verstehen und ihm den Raum geben, sich zu öffnen. Reinzuspüren, tief zu spüren, was ist es eigentlich, was mich bewegt. Ne, das hat neulich hat es eine Patientin so schön gesagt, hat sie gesagt, weißt du, und dann war das dieser Raum, der da war, wo ich tief in mich hineingehen konnte. Und ich hätte nie gedacht, dass Homöopathie das geben kann. Und das ist manchmal entscheidender als ein Kügelchen. Natürlich brauchen wir die Kügelchen dazu und wir brauchen ein gutes homöopathisches Mittel. Aber allein die heilende Wirkung dieses Gespräches, wo die Menschen ganz tief mit sich selbst in Berührung kommen, das ist das, was ich gerne machen möchte.
Ja, genau. Dr. Düss hat es auch mal gesagt, die halbe Miete ist eine gute Anamnese.
Ja, und wirklich offen zu sein, ohne Wertung, ne? Der Mensch erlebt etwas und wie er es lebt, das ist einfach ganz, ganz individuell. Und das gilt es zu achten, dem gilt es Raum zu geben.
Ja. Wie hast du das erlebt? So, vielleicht, wir haben ja auch einige junge Studenten, die zuhören, wahrscheinlich auch sogar von Gauting inzwischen, da ich ja auch da unterrichte, haben die vielleicht auch den Weg in den Podcast gefunden. Und ich denke, wenn dein Name draufsteht, werden die das auch sicher hören. So können wir ja zu denen auch mal so ein bisschen indirekt sprechen. Wie hast du das so erlebt als Studentin und wie erlebst du das heute so als Dozentin in der Homöopathie?
Also, heute ist es für mich eine ganz, ganz große Freude zu unterrichten und mitzukriegen, wie die jungen Leute begeistert sind, wie sie offen sind. Also ich denke jetzt an, ich habe, glaube ich, letzte Woche habe ich erst zum Beispiel Natrium-Muriaticum-Unterricht gegeben und wie die mitdenken und das wirklich verstehen. Ich versuche ja immer ein Arzneimittel darzustellen, auf dass die Studentinnen und die Studenten etwas verstehen. Symptome können sie lernen, Symptome sind wichtig, aber die können sie nachgucken. Aber ein Mittel in der Tiefe verstehen lernen, das ist mein eigentliches Anliegen. Und es war so schön, auch bei einem anderen Unterricht, den ich vor kurzem hatte, hat eine gesagt, Ach, das ist ja ein richtiges Aha-Erlebnis jetzt, ne? Wo ich so einen Kreislauf vorgestellt habe von einem Arzneimittel, wie das eine so zum anderen führt und wie das dann sichtbar werden kann im Menschen. Und dann hat sie mir einen Fall dazu erzählt und hat sie gesagt, das ist wie ein Aha jetzt, ne? Und das möchte ich gerne. Ich möchte gerne die Mittel verständlich machen, auf einem tieferen Hintergrund.
Und da können
Ganz
wir, ja, sag.
Früher haben wir die Mittel mehr nach Symptomen gelernt. Aber die Homöopathie hat sich so wunderbar entwickelt in den letzten 30 Jahren. Und wir müssen uns auch mit den Substanzen viel mehr beschäftigen. Wo gibt es diese Substanz in der Natur? Was hat sie dort für eine Bedeutung? Und wie lebt zum Beispiel ein Tier? Wie lebt ein Tier? Was ist das Besondere daran? Welchen Überlebensmechanismus hat es? Und auch, welche Stellung hat ein Mineral? Oder was ist typisch für eine Pflanze? Damit beschäftigen wir uns heute mehr als früher. Und
Ja.
das ist gut so.
Ich finde es auch gut, du hast ja vorhin auch gesagt, diese Geschichten, ne, die man sich manchmal viel besser merken kann als irgendwelche Zahlen, Daten und Fakten. Und das ist ja, wenn man einmal ins Repertorium geschaut hat und dann mal geguckt hat, unter wer ist eigentlich besser Wärme? So. Und
Ja.
dann stehen da 4000 Arzneien drin. Dann denkt man ja, Gott, wie soll ich das auswendig lernen? Also ist ja nicht mehr möglich, ne? Deshalb
Ja.
gibt es ja die Repertorien, zum das scheinbar möglich machen, aber da nicht alle Mittel gleich nachgetragen sind, ist auch wieder nur so eine Fake-Möglichkeit. Das heißt, da sind wir ganz gleicher Meinung, ne? Diese Essenz oder das Kernthema vom Mittel irgendwie zu verstehen und das eben in eine gute Geschichte einzupacken, macht es eben auch für die Studenten wieder merkbar, ne? Wenn ich
Ja.
einfach nur das Mittel als so eine zufällige Aneinanderreihung von Symptomen, sage ich mal böse, ne? Irgendwie darstellen, kann sich das ab dem 10. Mittel mit gelben Absonderung niemand mehr merken. Ne?
Ja,
Aber wenn das eine
ja.
Geschichte hat oder ich diese Ursubstanz irgendwo einen Link habe im Kopf, wo ich dazu komme, dann komme ich eben dazu, was wir ja nachher in der Praxis tatsächlich auch machen. Wir versuchen den Patienten hier auch nicht in Symptome aufzuteilen.
Es ist richtig, wir müssen ja unvoreingenommen hinschauen und dann müssen wir gucken, okay, was ist die Geschichte, was ist das Erleben dahinter, wie geht der Mensch damit um und dann, wenn wir dann die Symptome eingeben in unser Repertorium, dann hilft uns diese Analyse, die Mittel zu vergleichen. Also ich mache nach jeder Anamnese, nach jedem Follow-up, mache ich eine Analyse. Was ist wirklich das Entscheidende? Worum geht es in dem Fall? Wie sind die Symptome? Und danach, wenn wir dann repertorisieren, dann müssen wir gucken, okay, welches Mittel passt dazu am besten?
Sehr gut, ja. Und ich finde, das beeinflusst eben nachher alles. Also, wenn ich diese Themen nicht im Kopf habe oder wenn ich diese Verständnisse nicht habe oder wenn ich diese Teile von einem Mittel nicht weiß, dann kann ich sie eben auch nicht fragen. Also ich nehme mal das Beispiel
Ja.
auf, was du vorher gesagt hast. Wenn ich eine Tierarznei nach dem verstehe, wie auch das Tier lebt, es dann abgleiche mit den Arzneimittelprüfungen und so ein vollständiges Bild kriege, wo ich sozusagen den Kern von dem Mittel erfasst habe und noch den Symptome. Notfalls kann ich es halt nachschlagen. Ne? Dann habe ich natürlich später mit den Jahren auch einen Fragenkatalog im Kopf, den ich niemals auswendig lernen könnte oder der sich mir mental irgendwie den draufarbeiten kann, sondern einfach dadurch, dass ich ja die Arzneien kenne,
Ja.
kann ich ja überhaupt erst nach dem Verhalten fragen. Also nehmen wir an, ich kenne gar keine Verhaltensrubriken. Wie verhält sich ein Mittel? Wenn ich das gar nicht weiß, sondern nur weiß, hat der Stechen oder brennende Schmerzen, kann ich es auch nicht fragen.
Ja.
Und so kriegt die Anamnese natürlich dann auch eine Tiefe, auch von dem, dass ich was ganz anderes frage und der Patient dadurch zum Beispiel das erste Mal auch reflektiert wird, über sein Verhalten überhaupt zu reden.
Ja. Ich kann mich erinnern an eine Patientin, ich arbeite ja auch nach der Empfindungsmethode von Rajan Sankaran. Und als ich da langsam angefangen habe, meine Anamnesen darauf auszurichten, kann ich mich noch sehr gut erinnern, wie eine Patientin da war und gesagt hat, also wissen Sie, hat sie gesagt, so tief wie heute sind wir bisher noch nie gekommen. Und das alleine hat einfach schon eine ganz andere Qualität, wirklich in die Tiefe hineinzuspüren. Und
Ja.
deshalb mag ich diese Empfindungsmethode auch so gerne.
Vielleicht, weil ich es auch nicht kenne, ich kann und kenne das, also nur, dass es das gibt, das war's, ne? Und ich habe das große Glück in meiner Supervisionsgruppe, wo ich leite, sind zwei Damen dabei, die nach Empfindungsmethode schaffen. So darf ich da auch immer mein Gehirn ein bisschen erweitern und mich darauf einlassen und überhaupt mal erstmal versuchen zu verstehen, wo die stehen, was die brauchen, ne? Und inwiefern ich auch aber sehe, dass die Methode, nach der ich schaffe, gar nicht so weit weg ist. Also, ne? Aber vielleicht kannst du so, weil wir hatten es im Podcast auch noch nicht ganz, nicht, dass wir heute da vollständig werden müssen, aber einen kleinen Einblick geben, was verstehst du unter Empfindungsmethode, so dass es jetzt ein Laie, der noch gar nichts weiß, von dem verstehen könnte, was das heißt.
Oh ja, das ist natürlich ein großes Feld. Das
Ich
müssen wir jetzt ein
weiß,
bisschen, also
genau.
ich tue jetzt einfach einen kleinen Abschnitt rausnehmen.
Richtig.
Also das Wichtige ist, mit welchem Symptom kommt der Mensch? Und das Hauptsymptom ist quasi die Eingangspforte, durch die wir gehen, wodurch wir versuchen, etwas tiefer zu schauen. Also was bringt der Mensch damit an Symptom? Und die Frage ist, also zum Beispiel Rückenschmerzen. Wie erlebt der Mensch diese Rückenschmerzen? Ne? Und er kann sagen zum Beispiel, diese Rückenschmerzen sind stechend. Dann wäre die Empfindung, das stechend. Jetzt, wenn das aber nur da auftritt, dann sagt es noch nicht so viel. Aber es kann sein, dass er, wenn er sagt, stechend, dass er so eine Bewegung macht, wie wenn er ein Messer reinsticht. Na, das würde dem Ganzen schon viel mehr Bedeutung geben und Gewicht geben. Und wenn das beides miteinander verbunden ist, also Geste und Empfindung, das gibt schon mal was her. Interessant wird es dann aber auch, wenn dieses Empfinden auf einer anderen Ebene ähnlich empfunden wird. Zum Beispiel, also wir sagen immer, ist es nur ein lokales Empfinden oder ist es auch global? Also sieht der Mensch quasi alles unter diesem Blickwinkel? Ne? Geht er mit diesem Blickwinkel durch die Welt, dann wird er das woanders auch so erleben. Und er sagt, oh je, im Beruf ist es sehr schwierig. Und da ist es auch so, da erlebe ich das auch so, wie wenn sie mit dem Messer auf mich einstechen. Ne? Also dann haben wir quasi lokal und global dasselbe Erleben. Ne? Und das wäre schon mal ein Hinweis auf die Empfindung. Ne? Oder jemand anderer sagt, ich bin so sensibel, ich bin so empfindlich, ich vertrage gar nichts, alle Reize sind mir zu viel. Ne? Ich muss mich zurückziehen, damit mich das alles nicht so sehr betrifft. Und dann auch, über mir wohnen Leute, die trampeln auf meinem Kopf rum. Ne? Die sind so laut, ich kann das nicht ertragen. Das ist zu viel für meine Sinne. Ne? Dann weiß ich, dass es hier um eine ganz starke Sensibilität geht. Das wäre zum Beispiel ein Hinweis auf ein Pflanzenmittel. Ne? Die ober mir sind ja nicht böse, aber das, was sie tun, betrifft mich so. Ne? Ich kann das nicht ertragen, weil meine Sinne zu offen sind. Ne? Dann kriege ich also da schon einen Hinweis auf die Empfindung der Übersensibilität und das auf allen Ebenen. Und das hilft mir dann einzuschränken. Okay, brauche ich ein Tier, brauche ich eine Pflanze? Hier wäre zum Beispiel sehr sichtbar eine Pflanze. Eine Pflanze, die diese ganz hohe Sensibilität hat. Ne? Und dann gucke ich da. Und das wäre das eine. Ne? Dann gucken wir natürlich auch die Materia Medica an. Wir repertorisieren. Wir gucken, wenn dann ein Mittel rauskommt, die Substanz an, passt es dazu? Und wir gucken uns auch an, das sogenannte Miasma. Wie geht der Mensch damit um? Ne? Und das muss alles irgendwie zusammenpassen. Und wenn ich da diesen ganzen roten Faden durch das Ganze sehe, von jetzt nach früher, war das früher auch so. Ja, ich war schon als Kind so sensibel. Ne? Dann kriegen wir langsam so einen roten Faden. Also das mal auf ein paar Sätze beschränkt.
Nein, finde ich super. So extrem gut auf den Punkt erklärt, dass sie daran merkt man deine Erfahrung mit der Methode. Ne? Wenn man es zu so kurz erklären kann, hat man es verstanden.
Und es ist einfach so schön, damit zu arbeiten. Also für mich ist das eine Art, mit den Menschen umzugehen, die einfach auch zu mir passt und die ich liebe.
Was ich finde, und da gehen wir nochmal vielleicht einen ganz kleinen Schritt zurück, ne? Was ich finde, wenn man das jetzt so gehört hat, diese Viertelstunde, wo wir jetzt dran sind, ne? Also was ich immer wieder faszinierend finde, ne? was für ein, also ich will das jetzt gar nicht wertend, ne, das ist mehr eine Feststellung, dass ich da nicht falsch verstanden werde, aber über was für ein wahnsinniges Wissen wir verfügen. Und ich glaube, das ist uns oft selber auch gar nicht bewusst. Ich meine, wir haben vielleicht dann keine Disziplinen so perfektioniert, wie jetzt ein Internist oder ein Psychiater das hätte, oder sind vielleicht auch nicht die NLP-Profis, die jetzt Gespräche so führen können, ne? Aber dieses unglaublich breite Wissen über den Menschen als solches, das ist da beeindruckend, ne? Was wir jetzt gestreift haben in der Kürze der Zeit, also Fragetechniken, Anamnesestile, verschiedene Empfindungen überhaupt mal abzufragen, wahrzunehmen und dann in diesem riesigen Bereich der Arzneimittel sich irgendwie auszukennen, schulmedizinisch rauszukommen und dann, das, wir haben ja viele Sachen noch gar nicht erwähnt, ne? Die ganze Heilpraktiker wissen, was du ja sonst noch hast über Phytotherapie und so weiter. Also dieses unglaubliche Wissen, was da geballt oft in einer Person vorhanden ist, das ist wirklich Wahnsinn. Hast du Gefühl, das hat auch an Komplexität zugenommen für dich, dass du das Gefühl hast, ja, heutzutage Homöopathie lernen, hast du gesagt, am Anfang haben wir einfach Symptome gelernt, das war's. Und heute muss man das und Miasmen und so viele Mittel und dann noch verschiedene Einteilungen, dann gibt es noch verschiedene Methoden, da werden wir bei den Miasmen kurz noch drauf kommen. Findest du es komplizierter geworden oder eher einfacher?
Beides.
Gell?
Ich würde
Das hätte
sagen,
ich auch
beides.
gesagt, ja.
Ja. Also es ist zum Beispiel, ne, im Moment mache ich ja für das Homöopathieforum einen sechsteiligen Kurs. Einführung in die Empfindung nach Rajan Sankaran. Und da habe ich jetzt so die Theorie, habe ich den theoretischen Unterbau, habe ich gemacht. Und jetzt steige ich quasi in die verschiedenen Reiche ein. Und allein das zu differenzieren, wie erkennt man ein Mittel aus dem Mineralreich? Wie zeigen sich die Menschen, die aus diesem Reich ein Mittel brauchen? Oder was ist typisch für Menschen, die ein Pflanzenmittel brauchen? Oder wie sprechen Menschen, die ein Tier, eine tierische Arznei brauchen? Das kommt jetzt in den nächsten 5 Arzneien. Und als ich Natrium-Muriaticum jetzt letzte Woche unterrichtet hat, hat eine gesagt, ja, und wo kriege ich das mit vom Periodensystem? Ja, sage ich bei mir im Kurs, ne? Ich mache jetzt 2 große Einheiten übers Periodensystem und mich damit beschäftigen. Ich fand das in der Schule, ja, auch schon nicht so schlecht, aber was ist da hängen geblieben? Und wir erfahren durch die Beschäftigung mit der Homöopathie unendlich viel über die Vielfalt der Natur. Und es ist so schön, die Elemente des Periodensystems, was es für den Menschen bedeutet, was Jan Scholten uns ja auch nahegebracht hat und übersetzt hat. Und das ist so wunderbar. Und das am Menschen dann zu erkennen, das macht es auch wieder leichter. Auf der anderen Seite ist es auch ja, alles differenzierter geworden und es ist manchmal auch nicht einfach, aber das war es früher auch nicht. Ne? Früher habe ich vielleicht noch gar nicht den Blick dafür gehabt, was ist wirklich das, was am Menschen das zu Heilende ist. Ich habe einfach die Symptome genommen. Ne? Aber heute will ich natürlich viel mehr verstehen und es ist eine ganz andere Ebene, auf der ich mich befinde. Ne?
Ich muss sagen, das ist auch eine der Hauptsachen, die ich von unserer tollen Veranstaltung jetzt da mitgenommen habe von dem Jubiläumsfeier in Gauting. Das hat die Anne Schade gesagt, die ich ja eh eine unglaublich inspirierende Persönlichkeit finde. Ich erinnere mich immer noch, also nichts gegen meine Interviewgäste, gell, aber das ist ein Interview, was mir dermaßen in Erinnerung geblieben ist, weil mich das auf einer anderen Ebene erreicht hat.
Ja.
Ich habe das Gefühl, mit der Anne habe ich nicht mental gesprochen, sonst wäre das nicht so hängen geblieben. Ich
Ja.
könnte wenig erzählen, worüber wir im mental gesprochen haben. Aber es ist, glaube ich, 4 oder 5 Jahre her. Kann mich
Ja.
immer noch an einige Sachen erinnern, bestimmte Beispiele, die sie gebracht haben, die einfach eingebrannt haben. Aber um da nicht zu viel zu schwärmen, jetzt auf der Bühne hat sie gesagt, ne, mach's nach, aber mach's genau nach. Und das fand ich so schön. Sie hat bei mir wirklich was gelöst im Herzen durch das, weil es war ja für mich ganz klar, und das wurde auch bei uns in der Schule so unterrichtet, und ich habe das x-mal schon gehört, auch in anderen Seminaren. Das heißt, mach es genauso nach wie Hahnemann. So, und das heißt, Organon 6 weicht davon nicht ab, das ist die ewige Wahrheit, so eine Art Bibel. Ne? So. Das
Ja.
ist ja manchmal auch genannt wird, und das Organon ist die Bibel der Homöopathie. Und dann hat sich das so aufgeweicht, kurz, ne? Dass sie gesagt hat, ja, aber Hahnemann hätte ja inzwischen, wenn er so wäre, eine Organon 35 geschrieben, verstehe. Hat mich aber nicht erreicht. Hat mich nicht erreicht. Hat gedacht, ja, toll, wer nicht? Also, so das finde ich trivial, weil man ja nicht weiß, wie. Aber sie hat gesagt, mach's nach, aber mach's genau nach, heißt forschen. Also, Er hat ja vorgemacht, dass er sich immer revidiert hat, dass er sich
Mhm.
verbessert hat. Also nicht sozusagen das Endprodukt nachmachen, sondern die Essenz von ihm als Mensch das nachzumachen. Das fand ich eine ganz schöne Auslegung, unabhängig davon, ob Hahnemann das jetzt so gemeint hat oder nicht. Aber das fand ich eine unschöne Aussage, die mich erreicht hat. Wo ich gedacht habe, ja,
Ja.
das ist ja exakt das, was du jetzt gerade gesagt hast, was ich in der Praxis mache und was wir machen, wenn ein Fall nicht läuft.
Ja. Ich meine, ich arbeite ja auch schon ganz lange mit Anne zusammen und sie war auch die Lehrerin in meiner Ausbildung vor 33 Jahren, die mich sehr, sehr inspiriert hat und die mir dann quasi auch den Weg geöffnet hat, in die Empfindungsmethode zu gehen. Und was ich besonders schätze an ihr, ist einfach dieses tief dahinter blicken, worum geht es eigentlich wirklich? Ne? Wie sie so schön sagt, was ist es wirklich, das zu Heilende? Ne, das unbezweifelt Kranke. Was ist das? Und da habe ich einfach ganz, ganz viel gelernt von ihr. Und ich schätze das sehr, sehr hoch. Ja.
Wir schließen den Teil mal ab. Was würdest du so allen Studenten, die jetzt neu anfangen, wo ja hoffentlich auch immer weiter wiederkommen, wir wollen uns ja auch immer auch dem Nachwuchs ein bisschen widmen. Ich meine, wir sind ja hier im Podcast so weit fortgeschritten, dass ich glaube, wir haben nicht mehr so ganz die Zielgruppe, die ich ursprünglich mal vorhatte. Nach 450 Folgen ist es ja ein rechter Dinosaurier hier, diese Sache. Aber trotzdem, ne, wenn wir mal wieder Leute haben, die sich bis hierhin vorgewagt haben an die Themen oder gleich explizit nach Miasmen suchen, was würdest du ihnen sagen, wenn sie jetzt heute ihr Studium neu anfangen oder zu den Studenten, die du ja alle hast, kannst du auch noch mal was sagen gerade. Was empfiehlst du denen? Wie sollten die im Moment so ein Studium machen mit dieser großen Komplexität, die sie erwartet?
Nun ja, ich glaube, dass die Ausbildung in Gauting einfach eine sehr solide Grundlage schafft. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Das brauchen wir. Also wirklich auch Materia Medica, Repertorisation lernen, die Bücher kennenlernen. Und bei uns im Forum lernen sie auch verschiedene Herangehensweisen durch uns Dozenten kennen und wirklich hinzuspüren, was ihnen am meisten entspricht. Und da müssen Sie einfach den Weg weitergehen, so wie ich auch seit 33 Jahren in Fortbildung gehe. Dranbleiben, gucken, wo Sie da Inputs kriegen, sich mit Literatur beschäftigen, also jetzt in der Empfindungsmethode, wenn Rajan kommt. Ne? Wenn Sie bei mir das Seminar gebucht haben, dann können Sie in jedes dieser Seminare auch hingehen, weil Sie da mitkommen können und auch was verstehen. Es ist ja nicht so, dass Sie anfangen von null, sondern Sie fangen ja an mit dem Stand, wo wir heute sind, weil unser
Genau.
Wissen von heute geben wir Ihnen ja weiter. Also
Richtig.
mutig voranschreiten, hinspüren, wo ist irgendwie so mein Herz berührt, wenn ich im Unterricht bin, wo geht für mich der Weg weiter und
Ja.
sich darauf dann fokussieren.
Ja, finde ich auch. Ich glaube, das ist vielen Studenten. Ich habe dir gerade mit einer gesprochen. Ich habe sehr viele Praktikanten, eigentlich manchmal sogar zu viele. So, es gibt so Zeiten, da habe ich wie jeden Tag einen Praktikanten und denke manchmal auch, wow. Also, das ist aber auch ein Win-Win, ehrlich gesagt, ne? Weil die bringen ja auch was mit. Und ich habe jetzt auch immer mal wieder Praktikanten von anderen Schulen, was ich extrem interessant finde. Das macht mir sehr viel Spaß. Und sie hat gesagt, bei ihr in der Ausbildung sind nahezu alle verzweifelt. Das schaffe ich nie, das ist viel zu viel. Wie soll ich die 7000 Arzneien lernen und noch die Mathematik, der Repertorisation und Medizin und ich weiß nicht was, ne? So, und ich denke, das ist der falsche Gedanke. Ich finde, das hast du schön auch nochmal reingebracht. Eine Ausbildung in allen anderen Bereichen ist ja nicht die Idee, dass ich fertig bin. Vielleicht können wir da einen kleinen philosophischen Ausflug zu machen. Ich habe auch das Gefühl, dass viele Patienten heute fertig sein wollen. Hast du das auch, ne? Dass Patienten kommen zu mir und sagen, ja, wann bin ich denn fertig? Ne,
Nee,
mit 22 oder mit
das
38. Wo ich denke, ja, du willst doch noch 40 Jahre leben. Wie? Was heißt denn fertig?
ja.
Also.
Also, ich habe ja angefangen, gleich im Monat nach meiner Ausbildung. Ich habe sofort angefangen und ich erinnere mich an den Satz, den uns eine Dozentin damals mitgegeben hat: Vertraut darauf, dass ihr das bekommt, womit ihr umgehen könnt. Und das erste Mittel, was ich gegeben habe, war Sepia, ein großes Frauenmittel. Und das Sepia hat wunderbar gewirkt. Das war das Anfängerglück. Ne? Und je länger wir praktizieren, ne, desto mehr bleiben natürlich die Dinge offen, die noch nicht gelöst sind. Aber letztendlich soll Homöopathie ja auch eine Lebensbegleitung sein.
Richtig.
Am besten schon nach der Zeugung mehr oder weniger oder schon vorher bis zum Tod. Und es ist ein Entwicklungsweg, den die Menschen gehen. Und so dürfen wir uns auch entwickeln.
Richtig.
Und ich versuche zu integrieren, was mir möglich ist, solange ich arbeiten kann. Na, ich bin ja offiziell schon Rentnerin, ne? Aber in der Homöopathie arbeitest du, wenn du noch Freude hast daran, solange du kannst.
Genau.
Und es heißt, sich weiterentwickeln, immer wieder die Menschen neu verstehen, neue Arzneien dazunehmen. Und die 10 Leben reichen so und so nicht für die Homöopathie. Ne?
Richtig,
Also tue in diesem Leben so viel du kannst.
genau.
Ne?
Sehr
Und das
schön.
ist gut so.
Sehr gut. Finde, wir haben eine super Einführung gemacht. Sehr lebendig. Vielen Dank, Theresia. Das macht mir sehr viel Spaß mit dir. Ich mache nur eine ganz mini kleine Einleitung zum ersten, weil ich habe in meinem Podcast schon unglaublich viel darüber geredet, aber jetzt schon 2, 3 Jahre nicht mehr und wollte das mal wieder aufnehmen, weil das für mich persönlich in der Praxis nach wie vor, weil ich ja keine Systeme habe wie du, ne? Ich habe keine Periodensysteme, ich habe keine Einteilungen in Tiere, Pflanzen und so weiter, sondern wir haben eigentlich nahezu alle Einteilungen irgendwie über die Miasmatik, ne? All das, was ich auch gelesen habe in euren Artikeln, diese ganzen Aufgleisungen von den verschiedenen Miasmen, haben wir nachher alles in einem. Also ich habe alles wiedergefunden. Ne, einschließlich auch den Patienten wirklich in, was du jetzt gesagt hast, in diesem, wie zeigt es sich global, zeigt es sich nur lokal. Das sind alles Sachen, die mir alle bekannt vorkommen. Die heißen halt einfach anders bei uns. Ne? Die heißen dann vollständiges Symptom. So, ne? Auch schön, was auch immer das ist. Und eben den Menschen in seiner Tiefe zu verstehen. Alles bin ich einverstanden, mache ich genau so. Ne? Aber die Miasmen sind dadurch auch mein einziger System, auf das ich mich berufen kann, ne? Weil mir da, was du so schön gesagt hast, die anderen irgendwie fehlen. Und deshalb ist das ein großes Herzstück auch meiner Arbeit, wenn ich so komplett verloren bin, weil ich denke, ja, ich habe zwar verstanden, was der Patient im Inneren jetzt bewegt, aber ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, welches Mittel das sein könnte, dann greife ich eben auf die Miasmatik zurück, weil das ist in eurem Artikel in der HZ auch schön, ja, zu den Miasmen auch immer Arzneien im Kopf kommen. Ne? Wenn ich verstehe, ah, das ist jetzt in meinem Speak, ne, sprich, ein sephilitischer Patient, dann kommen mir ein Haufen Mittel in Sinn. Ne? Oder ich kann meine Repertorisation daraufhin überprüfen. Ne? Wenn ich zum Beispiel der Meinung bin, der Patient ist tief sephilitisch, meine Repertorisation zeigt aber lauter psorische Mittel, stimmt irgendwas nicht. Also eins von beiden ist Murks. Ne? Oder ich muss dann so weit suchen, bis dann das erste hochsephilitische Mittel kommt an Stelle 18. Wo ja dann zum Beispiel ungeprüfte Mittel sind oder kleingeprüfte Mittel, die kommen ja erst da und denken, ja, stimmt. Ein Glück habe ich das im Kopf. Und deshalb bin ich ein richtiger Fan. Das ist sozusagen mein Periodensystem, meine Empfindungsmethoden einteilen. Das ist in meinem Jasmin. Da bin ich so riesen Fan von und kann mich in der Praxis immer auf das verlassen. Es lässt mich nie im Stich. Selbst wenn der Repertorium und Mathematiker mich verlieren, habe ich immer noch meine Miasmen, die mir helfen, wieder reinzukommen und den Fall auch über lange Zeit zu betreuen. So, das ist mal eine kleine Einleitung für Wiederauffrischung von Marvins Seite. Aber jetzt wollen wir vor allen Dingen natürlich Theresia hören. Das heißt, ich gebe dir das Wort. Du musst gar nicht auf das eingehen, was ich gesagt habe, sondern darfst bei dir anfangen und ein bisschen sagen, vielleicht ganz vom Praktischen her, warum findest du die Miasmen ein super Werkzeug in deiner Praxis?
Ich habe mir lange sehr schwer getan mit den Miasmen. Also natürlich die Grundeinteilung von Samuel Hahnemann her, ne? Psychose, Psoriasis, Syphilis, ja, das ging noch ganz gut. Dann aber die Zuordnung fand ich schon schwierig. Dann gab es Riesenlisten, wo alle möglichen Symptome drin waren. Das fand ich noch komplizierter, damit konnte ich gar nichts anfangen. Dann kam bei einem Seminar in Gauting, war Henny Hoydens Maas da. Und das fand ich schon unglaublich erleichternd, wo sie gesagt hat, passt auf, Krebs kann alles sein. Krebs kann psorisch sein. Psora heißt, ne, du strengst dich an, es ist nicht so lebensbedrohlich, du kannst damit leben, aber du musst dich schon bemühen. Ne? Das ist das Hauptkennzeichen der Psora, ist es be sich bemühen. Und da hatte ich einen guten Bezug dazu, weil mein Vater war Bauer früher, bevor er dann den Hof verlassen hat. Und da habe ich mitgekriegt, wie mühsam dieses Leben als Bauer ist, teilweise ist. Dann habe ich mitbekommen, dass er die Krätze hatte als Kind. Ne? Und die Psora ist ja quasi das Miasma aus der Krätzkrankheit. Ne? Und es ist verbunden mit Armut, so wie die Verhältnisse dort auch waren auf dem Hof. Also das konnte ich unglaublich gut nachvollziehen. Ne? Und dann habe ich mir so die Familie angeguckt, habe gesehen, ja, aha, da ist auch Psychose da, die Psychose, die mit Wucherungen einhergeht, wo die Frauen oft Probleme haben im Unterleib. Also das konnte ich nachvollziehen. Dann habe ich ein bisschen syphilitische Anteile gesehen und dann habe ich mir gedacht, aha, okay, Mercurius ist ja ein hochsyphilitisches Mittel, hat mir mal sehr gut getan, ne? Bei einer schweren Erkrankung, wo das quasi der Endpunkt war, wo es war, entweder jetzt hilft das Mittel oder du musst den Notarzt rufen. Ne? Und dann hat mir Mercurius geholfen oder andere Mittel. Und dann haben wir gedacht, naja, also ich habe ja alle drei Miasmen. Ne? Psoriasis, Syphilis ist alles in mir. Aber die Frage ist, was ist das Zentrale bei mir? Und dann hat Henny also das noch weiter erklärt, hat gesagt, also ein Krebs kann psorisch sein. Ein psorischer Krebs wächst langsam, ne? Du kannst gut damit leben, ist nicht so bedrohlich, nicht so bösartig. Das ist so typisch der Prostatakrebs, mit dem die Männer sterben. Die alten Männer sterben aber nicht, an dem sie sterben. Es gibt aber auch einen syphilitischen Krebs. Ne? Der syphilitische Krebs wäre zum Beispiel ein Eierstockkrebs oder Muttermundkrebs, wo du die Diagnose kriegst und 4 Wochen später bist du tot. Das wäre der syphilitische Teil. Und das fand ich schon mal toll. Ah, ein Krebs kann ja differenzierter sein, da genauer hinzuschauen. Ne? Aber ich habe dann immer noch relativ wenig in der Praxis damit gearbeitet, schon, dass man dann mal guckt, okay, was ist die familiäre Belastung, sind schwere Erkrankungen da, das Krebsmiasma kommt man dann auch noch ganz gut verstehen. Ne? Ja, und dann ist es so ein bisschen weitergegangen und dann kam Ratchan Sankaran und hat plötzlich seine Miasmen erweitert. Ne? Also wir hatten ja dann das tuberkulinische Miasma, dann hatten wir das Krebsmiasma, das hatten wir ja schon. Ne? Und dann hat Sankaran das Miasma erweitert. Dann habe ich mir erst gedacht, was soll denn das jetzt? Ne? Also muss das jetzt sein? Kann ich damit was anfangen? Und als er das dann erklärt hat, habe ich gemerkt, ja, damit kann ich was anfangen. Und es ist besonders hilfreich. Im Pflanzenreich, wenn ich ein Mittel differenziere im Pflanzenreich. Ich mag ein kleines Beispiel geben. Also eine Frau kam mit Rheuma, ne? Und hat die Symptome so geschildert. Sie hat typische Symptome geschildert für das Arzneimittel Rustox. Viele kennen dieses Mittel, weil man das oft nimmt, bei einer Grippe oder bei Rückenschmerzen. Und jeder kennt die Hauptsymptome, also dass sie viel Wärme brauchen, dass sie oft durch Zugluft oder Nässe entstehen kann, dass sie im Bett nicht liegen können, dass wenn man aufsteht, die erste Bewegung verschlechtert und dann langsam muss man in die Gänge kommen. Und so hat sie ihr Rheuma beschrieben. Ne? Dass sie Wärme braucht und dass sie in der Früh ganz steif ist und starr ist und dass sie dann langsam die Gelenke quasi bewegen muss. Und wenn sie ein bisschen einbewegt hat, dann wird es langsam besser. Also typische Rustox-Symptome. Und dann habe ich ihr Rustox gegeben, aber der Erfolg war nicht wirklich durchschlagend. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was sagt Sankaran? Ratchan Sankaran sagt, das Miasma ist, wie der Mensch umgeht mit seinen Symptomen. Also guck dir das mal an. Und dann habe ich mir geguckt, wie geht sie denn damit um? Und dann ist mir aufgefallen, was sie immer wieder erzählt hat. Dann habe ich das gemacht, dann habe ich diese Salbe genommen und dann hatte ich Hoffnung, dass die Salbe hilft, aber dann hat es doch nichts geholfen, dann habe ich es wieder gelassen. Und dann habe ich ein anderes Mittel genommen. Und immer wieder ging es darum, ich habe was probiert und dann war ich wieder frustriert, hat doch nichts gebracht, dann habe ich es wieder gelassen. Ne? Und Ratchan Sankaran sagt, das ist das Ringwurm-Miasma. Ne? Ringwurm ist eigentlich die Tinea, das ist so ein Hautpilz. Ne? Und was macht man? Ein Hautpilz, die sind ziemlich hartnäckig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite versucht man eine Creme drüber zu schmieren, um das wegzukriegen. Und er sagt, es ist typisch für Ringwurm-Miasma. Du hast eine Hoffnung, ne? Und das ist quasi der psorische Anteil. Und dann bist du frustriert, weil es wieder nichts gebracht hast. Und dann gibst du es wieder auf und es bleibt chronisch da. Und das ist der psychotische Anteil. Und diese beiden Dinge wirken zusammen. Und dann habe ich geguckt, welches Arzneimittel dazu gut passt, und es war Rusvenenata, also ein anderes Rußgewächs. Und das habe ich gegeben und das hat dann was gebracht. Ne? Und dann haben wir gedacht, das ist doch nicht ganz so ohne. Ne? Ist doch nicht ganz so ohne. Und speziell im Pflanzenreich hilft mir das sehr. Und es ist schön, wie Sankaran das entwickelt hat, ne, die Miasmen und was wir sehen können. Also das Entscheidende ist, das Miasma bedeutet in der Empfindungsmethode den Umgang mit dem Symptom, den Umgang, den der Mensch hat mit der Situation. Ne? Das ist das entscheidende Kennzeichen. Also wie bewältige ich die Situation? Wie bewältige ich das Symptom? Gehe ich hoffnungsvoll ran? Bin ich verzweifelt? Bin ich ganz gequält? Ne? Wie ist das Tempo des Geschehens? Wie zum Beispiel hier bei dem Eierstockkrebs. Ne? Diagnose, zack, und schon bist du tot. Ne? Nicht alle, aber oder Pankreaskrebs ist ja eigentlich keine gute Diagnose. Ne? Und die anderen kriegen eine Diagnose und sagen, na, es wird schon wieder. Ne? Wird schon wieder werden. Ne? Strengen wir uns ein bisschen an, machen wir ein bisschen was Gutes, wird schon wieder werden. Ne? Also das ist so wichtig, und darauf zu schauen.
Findest du auch, dass die Miasmen, wenn man sie dann mal kann, dass die einem auch helfen, Arzneimittel zu lernen? Das ist eine These von mir, die sich bei mir jetzt bewährt hat. Und zwar habe ich oftmals Mühe gehabt, weil ich ja eben diese ganzen Raster und so nicht habe, Mittel voneinander zu unterscheiden. Also gerade wo du es vorher auch gesagt hast, ja, eben sehr empfindliche Leute, das sind Pflanzen, ne? Da sagt mein Gehirn, ja, ich kenne ja ganz viele andere Mittel, die sehr empfindlich sind, die überhaupt keine Pflanze sind. Also insofern, ne, verstehe ich natürlich, was du damit meinst, ne, und dass du hast ja auch das angedeutet, dass du das durch die Miasmen nachher auch noch differenzierst, wie sich die Empfindlichkeit nachher zeigt. Ne. Wir haben zum Beispiel die Muttermittel, die extrem empfindlich sind, sind eindeutig keine Pflanzen, ne, aber die zeigen es natürlich wieder ganz anders. Ne.
Ja.
Und natürlich, wir haben das ja auch gehört von Frau Jakir jetzt am Seminar, das war für mich auch neu und sehr faszinierend, dass natürlich auch noch extrem drauf ankommt, was es für eine Pflanze ist. Also
Ja.
selbstverständlich, ne? Also auch das ist ja ganz klar, dass ich jetzt ein Moos nicht vergleichen kann mit einer hochkomplexen Sonnenblume, die irgendwie ja mehrere Pflanzen in einem sind. Also das ist natürlich nochmal ein Unterschied, ganz klar. Aber ich habe gemerkt, dadurch, dass ich dann nachher merke, ja, das eine Mittel zeigt eben ihre Empfindlichkeit auf die Art miasmatisch, jetzt in meinem Verständnis, und auf die Art und dem anderen Miasma, kann ich sie auch viel besser voneinander unterscheiden, wo sie ja oftmals lokal, wie du schön gesagt hast, ne, vielleicht sehr schwierig zu unterscheiden sind. Ich meine, wieder, wenn man das Repertorium aufmacht, ne, besser durch fortgesetzte Bewegung, wie viel sind da drin? 300 Mittel? Also, die kann ich ja auch nicht beim Patienten jedes Mal alle unterscheiden.
Ja.
Und ich glaube, ich glaube auch nicht, also das kannst du mich jetzt korrigieren, vielleicht weiß ich da was nicht, aber ich glaube auch nicht, dass von jedem Mittel da der Kern auch immer so klar ist. Und manche Mittel sind so groß, die haben verschiedene Kerne oder verschiedene
Ja.
Aspekte auch, ne?
Ja.
Und da helfen mir die Miasmen. Deshalb die Frage, findest du es auch da in der Differenzierung hilfreich oder beim Mittellernen oder hast du da eher einen anderen Standpunkt zu?
Ich glaube, mein Schwerpunkt geht eher auf die andere Seite, erstmal zu erkennen. Also jetzt nehmen wir mal das Beispiel der Empfindsamkeit. Ne? Das erstmal rauszuarbeiten. Ist es eine Pflanzenempfindsamkeit? Ist es eine Tierempfindsamkeit? Ist es eine Mineralienempfindsamkeit? Zum Beispiel, wenn wir jetzt hergehen, die Spinnen sind ja auch hochempfindlich, weil das einfach das Spinnengift das Nervensystem angreift. Also das Nervensystem ist es hier, aber ich habe ja noch ganz andere zentrale Punkte, bis ich überhaupt bei der Spinne bin. Ne? Und da ist diese Sensibilität, diese Empfindsamkeit der Nerven nur ein einziger Punkt. Aber ich muss das Ganze betrachten können, das Ganze sehen können. Also da geht erstmal mein Schwerpunkt hin und dann gucke ich erst auf das Miasma. Ne? Und dann schaue ich mir, okay, wie gehen die Menschen damit um? Ne? Wie ist die Tiefe im Erleben? Ne? Wie belastend ist das Ganze für sie? Ne? Und dann gucke ich mal an, ne? Jetzt zum Beispiel, das Empfinden, und dann ist das Repertorium wieder gut, ne? Zum Beispiel Warn-Idee, ich bin ein Ausgestoßener, ne? Also dann weiß ich schon, okay, das ist, ich bin ein Ausgestoßener, das ist mehr ein miasmatisches Thema, ja? Ich bin draußen. Das kann jetzt zwei Dinge bedeuten. Das kann ein Thema sein der Säugetiere, wo du auch zur Gruppe gehören möchtest. Oder es kann das Miasma sein. Aber das muss ich unterscheiden lernen. Ne? Gehört es zu der ganzen Empfindungsthematik dazu oder ist es die Tiefe im Erleben? Ne? Genau.
Ja, sehr gut. Habe ich schön verstanden. Vielen Dank. Wenn man so Miasmen anfängt zu lernen, nochmal ein kleiner Blick auch auf unsere Zuhörer oder sich dafür interessiert. Nein, nein, wir machen erstmal eine andere Frage. Sorry, ich gehe zurück. Was nützt mir das als Patient? Jetzt hat ein Patient das gehört, hat sich jetzt da reingegeben in unsere Folge und denkt, ja, und jetzt, was mache ich jetzt damit? Gibt es aus seiner Sicht einen Benefit, dass ein Patient das weiß?
Das müssen die Patienten nicht wissen. Also da brauchen sie sich gar nicht damit beschäftigen. Ne? Entscheidend ist, dass sie mitteilen können, was sie erleben und wie sie damit umgehen. Und das ist das, was der Therapeut dann, der Homöopath und die Homöopathin raus differenzieren muss. Ne? Also damit brauchen sich die Patienten gar nicht beschäftigen. Das Einzige, was interessant ist, ist, dass sie mal reingucken, dass sie mal reinspüren in sich selber. Na, also das ist vielleicht das Interessante, reinspüren in sich selber, wie gehe ich eigentlich mit Situationen um? Zum Beispiel, ein Beispiel. Ne? Ich habe gesagt, dass ich festgestellt habe, dass das syphilitische Mittel Mercurius mir geholfen hat. Und dann habe ich darüber nachgedacht, aha, was war denn da vorher, wie war denn die Situation? Und die Syphilis ist einfach gekennzeichnet durch entweder Krankheiten, die sehr schnell in die Zerstörung führen, ne, die auch so zerstörend erlebt werden. Da ist was Aggressives, da ist ein aggressives Element drin. Und wo du auch in der großen Verzweiflung bist als Mensch, ne, wie du das Problem überhaupt, ob und wie du das Problem überhaupt noch bewältigen kannst, wo du vielleicht noch einen letzten verzweifelten Versuch machst und dann denkst, ach Gott, könnte mir ja gleich umbringen. Ne? Das Leben ist ja sinnlos geworden. Und dann habe ich überlegt, wie habe ich reagiert, als mir Mercurius oder mal Hepasulfuris so gut geholfen haben. Und es war eigentlich eine kleine Situation, also dem Anlass vollkommen unangemessen. Ich hatte so wahnsinnige Rückenschmerzen. Und da war eine Kleinigkeit. Ich wollte Briefmarken und hab Geld reingeschmissen und die entsprechende Briefmarke kam nicht raus aus dem Automat. Und ich habe so eine Wut in mir gespürt. Total unverhältnismäßig. Ich hätte in diesen Apparat hineintreten können. So groß war meine Wut. Ne? Und wer Hepasulfuris kennt, ist, das ist als, vom Mittel her, das ist die Weißglühhitze, sagt Hahnemann, verstopft in Gläsern. Ne? Also, und diese eingeschlossene Wut, die kam dann so richtig raus. Ne? Und dann habe ich verstanden, ah, aha, das ist auch ein Teil von dir. Ja, und mich damit auch versöhnen. Ja. Also das macht Sinn, reinzugucken, was für Belastungen haben wir in den Familien. Das ist das eine, das hilft mir auch ein bisschen. Aber das Entscheidende ist, wie gehe ich eigentlich mit Situationen in meinem Leben um?
Ja, das finde ich sehr schön, weil da doch noch der Anteil gekommen ist, den ich eben oft sehe, wenn man Patienten mir erstmal erklärt, gibt es eigentlich oft genau diesen Teil, der Sinn macht, ne? Dass man entweder ein bisschen noch auf diese Familienthematik eingeht, gerade wenn man irgendwie systemisch noch ein bisschen Hintergrund hat und sich ein bisschen aufkennt mit diesen Familiendynamiken, und dann kann man das manchmal reinbringen. Aber ich finde auch in diesen sehr klaren miasmatischen Einteilungen, die ja dann nicht ganz so divers sein können, weil es ja nicht so viele gibt, wie die Mittel das sind, hat man manchmal auch eine recht klare, sag ich mal, Beratungsbotschaft darin, mit welchem Anteil ich mich jetzt versöhne oder welcher Anteil zum Beispiel auch, gerade wenn man einen Erfolg hat mit dem Mittel, finde ich, kann man sich manchmal auch ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist im Moment dieser Anteil auch, der die Krankheit produziert. Ne, ohne dass wir
Ja.
da jetzt von Schuld oder von festen
Ja.
Fakten reden. Aber das hilft den Patienten auch, dass sie wissen, okay, ich arbeite da jetzt nicht einfach nur so dran, sondern wir haben mit dem Mittel das bewegt. Das heißt, es ist eine gute Einladung, diese Energie der Lebenskraft aufzunehmen und zu sagen, okay, die hat da was bewegt, also bewege ich vielleicht jetzt auch mal was dran.
Ja, das ist sehr schön. Weißt, und auch dafür Verständnis zu entwickeln. Manchmal sind wir vielleicht auch genervt, wenn bei einem Patienten was nicht vorwärts geht. Vielleicht habe ich nur das nicht verstanden. Ein kleines Beispiel. Es kommt jemand, ein chronischer Schmerzpatient, und kommt rein, stöhnend, stöhnend, stöhnend. Dann denkst du dir, oh je, oh je, gell? Oh je, oh je, was mache ich denn damit, gell? Stöhnend, stöhnend, stöhnend. Und dann stellst du fest, ja, das ist der Zustand, ein ganz quälender Zustand. Und dann sagt die Patientin, ja, und diese Schmerzen, die sind immer da. Das ist der psychotische Anteil, die sind immer da. Und wissen Sie, und dann plötzlich kriege ich so eine unglaubliche Schmerzattacke. Und dann auf einmal hat es bei mir geklingelt, haben wir gedacht, ja, klar, das ist das Malaria-Miasma. Ne? Wenn du Malaria hast, hast du den Erreger immer in dir. Der ist latent immer da. Aber du hast akut Fieberschübe, die dann immer wieder kommen. Und das ist ein quälender Zustand. Und so hat sie ihre, quasi aus diesem Miasma heraus, hat sie ihre Schmerzen beschrieben. Und dann ist mir klar geworden, warum das eine Mittel, was ich ihr gegeben habe, vollkommen anderes Miasma, ihr nicht geholfen hat, dass ich ihr das Mittel aus dem Pflanzenreich geben muss, was diesen quälenden Zustand hat. Und damit kommen wir viel besser dann klar. Ne? Und das ist auch sehr schön, was Sankaran da entwickelt hat mit diesen Miasmen, weil er aufzeigt, dass wir auch bei den Miasmen eben so eine Entwicklung sehen. Von der Hoffnung, ne, über das Bemühen, über das Akzeptieren, über das Gefühl, keine Lösung mehr zu finden. Ich kann mich gleich aus, sondern von der Gesellschaft, weil die Gesellschaft kann mit mir so nicht mehr umgehen, bis hin zur vollkommenen Verzweiflung. Ne? Und dann zu gucken, wo befindet sich der Mensch, ne? Die Tiefe im Geschehen nimmt einfach zu.
Ja, sehr gut. Also ich finde, das ist wieder nochmal ein Beispiel für das, was wir vorhin besprochen haben. Da kannst du ja auch bei deiner langjährigen Therapie super auch zurückschauen, wie viel, also ich nenne es jetzt mal Weisheit, ohne das zu bewerten, ne, wie viel Weisheit uns potenziell zur Verfügung steht, wenn wir einfach 30 Jahre den Patienten zuhören.
Ja,
Also man muss überhaupt
ja.
nichts. Und also, oder ich nehme noch was hinzu und dann schauen, wie die Lebenskraft diese Dinge löst. Also wir regen
Ja.
die Lebenskraft an, der Patient löst das auf seine individuelle Weise, was dann nachher kommt. Ne? Und dann
Ja.
kommt man in tie viel tieferes Verständnis von tatsächlichen Gesetzmäßigkeiten auch des Menschseins, ne? Was Heilung nachher vielleicht am Schluss natürlich individuelles ist, aber trotzdem global gesehen, wie man das bei den Miasmen zum Beispiel sieht, über alles hinweg sein kann.
Ja, alles hinweg sein kann. Ja, und das. Jetzt ist mir gerade das entfallen, was ich sagen wollte, weil ich gerade eine Person vor mir habe, eine Liebe zu den Menschen zu entwickeln, auch wenn sie dir manchmal auf die Nerven gehen, weil sie dir dauernd sagen, hey, du hast das Mittel noch nicht gefunden, ne? Du hast es immer noch nicht verstanden, ne? Oder dann auch, was will dieses Symptom ausdrücken? Was der Mensch nicht ausdrücken kann, die Lebenskraft, Hahnemann sagt ja, das nach außen projizierte Bild des inneren Wesens. Ne? Und dieses innere Wesen kann der Mensch nicht anders ausdrücken als über die Symptome. Und ich bin darauf angewiesen, die Symptome zu verstehen. Ne? Also zum Beispiel ein Schmerz. Was heißt es? Was ist der wirkliche tiefe innere Schmerz dieses Menschen? Ne? Der nur so über die körperlichen Schmerzen ausgedrückt werden können. Ne? Ja, also das ist einfach das, was wir tagtäglich tun.
Sehr gut. Ich finde, wir hatten auch ganz unfreiwillig so ein schönes Thema, wenn ich das jetzt so sage. Ne? Ich glaube, diese Empfindungsmethode hat sich von Anfang an bis Ende durchgezogen. Ne? Und wir haben da schön einen Einblick bekommen, auch auf einer praktischen Ebene, dank deiner vielen Erfahrungen, war das alles sehr gut nachvollziehbar. Vielen Dank schon mal dafür. Ich würde gern enden damit, dass ich dich nochmal frage, wenn jetzt zum Beispiel, also wir haben ja gehört, eine Miasmen- und Empfindungsmethode ist jetzt alles nicht unbedingt was für den Patient. Ne? Das war aber auch klar, als wir die Miasmen-Serie aufgemacht haben, da sprechen wir schon nicht hauptsächlich die Patienten mit an. So, nehmen wir mal die Studenten oder jungen Kollegen, die das hören, wenn sie sich da jetzt reingeben wollen. Du hast schon gesagt, du machst einen super Kurs in Gauting für diese Empfindungsmethode. Aber hast du ein Lieblingsbuch? Hast du einen tollen Artikel aus einer Zeitschrift, wo du sagst, lies den mal, dann bist du begeistert? Oder gibt es einen Vortrag irgendwo auf YouTube? Oder gibt es irgendwas, was du empfehlen kannst, wenn jemand sagt, da will ich jetzt mehr drüber wissen, über was Theresia erzählt hat?
Also jetzt zum Beispiel, weil wir vorher die Natriums angesprochen haben, gibt es natürlich ein wunderbares Heft von der Homöopathie-Zeitung.
Mhm.
Dann gibt es sehr gute Informationen über die Empfindungsmethode in der Homöopathie-Zeitung und im homöopathischen Spektrum, Spektrum der Homöopathie. Dann natürlich empfehle ich sehr die Bücher von Ratchan Sankaran. Und vor allem dieses Buch, das nennt sich jetzt ein bisschen anders. Früher hieß es das andere Lied. Aber wenn man das eingibt, das andere Lied, dann kommt man da auch hin. Das ist ein Buch, wo man also für alle, die es noch nicht kennen, vorne auf dem Cover sieht das Gesicht eines halben Tigers und eines halben Menschen. Und dann überhaupt seine Bücher dazu. Das finde ich sehr, sehr schön. Ne? Ja, und dann natürlich, ich gebe in jedem Unterricht gebe ich dazu was rein. Ne? Und wie gesagt, mein Seminar, was ich im Moment mache, kann man noch einsteigen. Man kann den ersten Teil auch nacharbeiten. Ne? Es gibt ja Aufzeichnungen davon. Und da gehen wir dann durch all diese Bereiche durch. Es gibt auch ein super Skript dazu, also PowerPoint kriegt jeder, sodass er damit arbeiten kann. Ich habe bei der Jubiläumsveranstaltung, hat mich eine angesprochen, hat gesagt, ich habe den Kurs bei dir gemacht. Habe ich gesagt, kannst du was damit anfangen? Und sagt sie, ja, ich hole immer noch deine Unterlagen raus. Ja, ein
Schön.
Werkzeug zu haben, wo man sich ein bisschen festhalten kann, ist am Anfang enorm wichtig.
Absolut, ja.
Und
Genau.
dann natürlich ganz wichtig ist, persönlich eine persönliche Erfahrung damit zu machen. Einfach für sich selber auszuprobieren. Aber dranbleiben. Das ist entscheidend. Ne? Nicht zu glauben, ein Termin, drei Kügelchen und dann sind die Probleme weg. So
Ja.
funktioniert es natürlich nicht.
Nein.
Es ist ein Weg. Ne? Und
Absolut.
das Ziel ist, dass die Menschen innerlich frei werden und dass ihnen die Kraft zur Verfügung steht, im Leben Dinge zu tun, die sie gerne tun möchten. Das ist das Ziel.
Das ist fertig sein, ne? Wenn wir da
Ja.
das nochmal aufgreifen. Hey, vielen Dank, Theresa. Ich fand das ganz lebendig und sehr kurzweilig gemacht. Mir ist es gar nicht so lange vorgekommen, wie wir tatsächlich reden. Du wirst wahrscheinlich auch gleich auf die Uhr gucken und denken, was?
Boah.
So lang? Oh Gott. Na? Aber es
Ja.
war so kurzweilig, dass ich fand, das war es auch absolut wert, diese Stunde Zeit zu nehmen. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank
Gerne.
für dein Engagement, so lange schon für die Homöopathie und für Gauting und für all die tollen Studenten, die von dir profitieren durften. Jetzt haben wir noch was für die Ewigkeit festgehalten. Ist auch schön. Und wünsche dir alles, alles Gute. Unsere Wege werden sich sicher nochmal kreuzen, bin ich ganz sicher. Und genau, wenn du magst, darfst du das Abschiedswort sagen.
Ja, also mein Abschiedswort an alle, die zuhören, ist, die Homöopathie ist einfach ganz wunderbar. Was ihr erleben werdet, ist nicht unbedingt sofort die Heilung von allem, ne? Also da müsst ihr wirklich geduldig dranbleiben. Aber was ihr erleben werdet, ist, dass ihr zu euch selbst eine viel tiefere Beziehung erhalten werdet, dass ihr euch spüren lernt. Und das ist ein ganz, ganz großes Geschenk für euer Leben. Euer Leben wird sich verändern. Positiv. Das möchte ich euch gerne mitgeben.
Sehr gut, vielen Dank. Ich finde, das hat man heute auch gespürt. Das ist wirklich die Metabotschaft der Episode. Vielen Dank. Ich wünsche euch allen Zuhörern alles, alles Gute. Ja?
Und ich möchte dir danken,
Ah.
Marvin, weil ich habe ja keine Ahnung gehabt, was hier auf mich zukommt. Und ich habe mir gedacht, ich mache mich einfach innerlich frei. Das Thema wusste ich ja, aber ich habe nie gedacht, dass wir eine Stunde miteinander reden werden. Aber das so zu spüren, hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich danke dir für diese Einladung.
Ja, sehr gern. Alles Gute dir, Therese, alles Gute unseren Zuhörern, bleibt gesund und wir werden ein paar Interviews noch haben zu den Miasmen und dann machen wir noch was anderes und im Herbst kommt ja der ganz große Teil, wo ich vor allen Dingen Frauen einladen werde über all diese Frauenthemen von unerfüllte Kinderwunsch bis Menopause, Geriatrie, wenn wir vor allen Dingen mit Frauen über Frauenthemen reden und ich hoffe, das klappt, dass wir auch nicht nur Homöopathinnen einladen, das vor allen Dingen, sondern ich habe auch ein paar Zusagen schon aus anderen Gebieten, dass wir da noch ein bisschen aus unserer Bubble rauskommen, da freue ich mich sehr und genau, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit dem Podcast. Ciao, Theresa, ciao, liebe Zuhörer. Tschüss.
Ciao, ciao.